dass wir im Finchgau eine halbwegs stabile Produktion heuer gehabt haben, haben wir eigentlich allein in die abschmelzenden Gletscher zu verdanken.
Hallo und grüß euch bei Ich gleich. Wir sitzen heute mit Georg Niedrisch da im Ahoi und wir werden jetzt heute über ein spannendes Thema unterhalten und ich glaube, es ist ein sehr aktuelles Thema. Wir sitzen ja da eine Woche nach den Tagen der Nachhaltigkeit, die in Südtirol stattgefunden haben. Und wir werden jetzt über einen Bericht unterhalten, den die EuroK vor einer Woche, knapp 10 Tage, glaube ich, ausgegeben hat. Und es geht darum, eben um die Klimaneutralität in Südtirol und was sind mögliche Szenarien. Hoi Georg, fein, dass du bei uns da bist.
Grüß dich, danke für die Einladung.
Georg, bevor wir in Medias Res gehen, magst du dich einfach kurz mal vorstellen, weil es gibt ja mehrere Georg Niedrischs, da ist eine Verwechslungsgefahr ganz möglich, sage ich jetzt mal.
Eigentlich ganz, ganz einfach. Ich bin der Georg Niedrisch ohne H. Nicht?
Also für alle, die Biologieszene kennen, es gibt tatsächlich zwei Georg Niedrichs, einen Kollegen, der sich vor allem mit Gewässerökologie befasst, der in Innsbruck draußen hockt, der hat sich inzwischen einen Zwischennamen zugelegt, H. Niedrist, vor allem weil es auch für die Publikationen allem wieder Schwierigkeiten und Verwechslungen gegeben hat, auch gesehen für die Mails. Mein Forschungsgebiet ist die terrestrische Ökologie. Ich habe in Innsbruck Biologie, Ökologie studiert und da meine Dissertation gemacht und arbeite seit 2006 inzwischen an der EuroK. Am Anfang vor allem im Bereich Almwirtschaft, Biodiversität und seit 2010 verstärkt im Bereich Klimawandel in Berggebieten. Wir haben ein größeres Forschungsgebiet im Finchgauer Matschertal, wo wir Langzeituntersuchungen machen. Und jetzt so die letzten 2-3 Jahre haben wir verstärkt so im Bereich Treibhausgasemissionen und Vermeidung für die Südtiroler Landwirtschaft gearbeitet.
Ich darf mich ganz interessieren, ist als euer Kollege, weil das natürlich im Matschertal, das kriegt man mit, aber was genau passiert denn eigentlich da im Matschertal? Was messen es?
Im Matschertal ist eine sogenannte ökologische Langzeitmessfläche. Das ist auf Englisch das sind die Long-Term Ecological Research Sites. Das ist ein weltumfassendes Netzwerk, wo in verschiedenen Ökosystemen Langzeitmessungen gemacht werden, um zu schauen, wie sich die aktuellen Entwicklungen, Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Stickstoffeintrag, wie sich das auf unsere Systeme auswirkt. Da gibt es normale Langzeitmessungen, ähnlich wie, also da gibt es auch ganz normale Wetterstationen, die dann halt spezielle Parameter messen, wie zum Beispiel Bodenfeuchtigkeit, Bodentemperatur, Strahlungskomponenten. Also so Parameter, die fürs Ökosystem wichtig sein. CO2-Flussmessungen sind zum Beispiel ganz wichtig. Und parallel zu den langzeit-kontinuierlichen Messungen gibt es auch Experimente, um ganz spezielle Fragestellungen auszusuchen. Und in Matschertal haben wir das seit 2009 laufen und machen da Untersuchungen in Wiesen, Wald, Wasser bis auch zu den Gletscherregionen.
Wieso eigentlich genau das Matschertal ist selber, weil es von der Biodiversität besonders interessant ist, oder ist das mehr ein Zufall oder weil es für einen Kampf auch sich gut anbietet?
Auch wegen der Biodiversität. In Matschertal sind tatsächlich ein Haufen besondere Arten, aufgrund von der Trockensituation, die wir oben haben. Aber das Matschertal ist, ja, das ist eigentlich eine Summe aus mehreren Faktoren gewesen. Wir haben oben die typische Berglandwirtschaft, die für den Alpenraum typisch ist. Wir haben praktisch alle Ökosysteme, die in Südtirol irgendwie vorkommen, von den Äpfelwiesen ganz am Anfang bei Schluderzund, also am Taleingang bis zu den Gletscher bei der Weißkugel hinten. Wir haben Bewässerung drinnen, die im Finchgau schon lang normal ist, die aber sozusagen in andere Regionen der Alpen in Zukunft kommen wird. Also es ist so ein bisschen eine Zeitmaschine, die uns ein bisschen in die Zukunft blicken lässt, wie sich Vegetation entwickeln kann, wenn es trockener wird. Es seien logistische Gründe, also wir haben Forststraßen, die relativ weit aufgehen. Das heißt, es sind einfach ganz praktische Gründe, weil wir oft viele Messungen machen müssen. Wenn du das jedes Mal vom Toll aus machen musst, dann ist es einfach nicht durchführbar. Und ja, so hat sich das eigentlich, es war ein langer Suchprozess, es ist nicht um die Ecke, also es ist logistisch natürlich schon relativ weit weg. Aber schlussendlich sind wir eigentlich froh, dass wir oben sind. Es haben sich viele gute Argumente ergeben, oben zu sein. Und inzwischen haben wir, glaube ich, auch bei den Leuten oben ein gewisses Verständnis und auch eine Unterstützung. Also sie helfen uns bei Messungen, lassen uns die Stationen im Grund einstellen. Und das, so, glaube ich, kann man, inzwischen funktioniert das relativ gut. Und ich hoffe, dass wir das noch lange weiterführen können.
Nein, wenn du sagst lang, also was habt ihr das jetzt für 10 Jahre, also im Grunde ist das sozusagen Open End gedenkt. Oder gibt es für euch einen Moment, wo man sagt, okay, jetzt wäre interessant, was anderes anzuschauen?
Also wenn wir im Bereich Klima reden, dann ist ja ein Zeitraum von 30 Jahren so als Referenzzeitraum. Das heißt, wenn wir Veränderungen im Klima, im Mikroklima messen wollen, dann braucht man eine gewisse Zeitreihe. Es hängt dann an ganz profanen Dingen wie Geld, Unterstützung, ob wir das so lange durchführen können. Und natürlich, wenn man an einen Punkt kommt, wo man sagt, da haben wir jetzt alles erforscht, da gibt es jetzt nichts mehr, dann werden wir das natürlich auch einstellen. Aber bis now sind wir eigentlich eher am gegenteiligen Punkt. Es ist sehr viel Interesse von auswärts da, von anderen Universitäten. Wir probieren auch sämtliche Daten, die wir erheben, praktisch in Realtime online zu stellen. Investieren sehr viel in das Open Data und das zieht sehr viele Kollegen an. Also aktuell ist oben relativ viel los. Also wir haben 20, 30 Kooperationen mit anderen Ländern und Universitäten. Es entwickelt sich ganz gut darum, ja. Mhm.
Um jetzt vielleicht einen kurzen Überblick zu geben, vielleicht auch aufgrund von den Messungen, jetzt wenn man eben über Klimawandel spricht und so weiter, weiß man, man ist im Grunde eh schon zu spät dran. Jetzt vielleicht kannst du uns ganz kurz in, sage ich mal, ein paar Sätzen sagen, wie schlimm es um Südtirol bestellt ist. Also vielleicht eben Artensterben, eben natürlich, wir sehen es jetzt, Tropennächte, gerade in Bozen werden allen mehr. Also sechs es auch in einigen Messungen zum Beispiel, dass sich das jetzt in den letzten paar Jahren noch einmal extrem nach oben multipliziert hat, das Ganze?
In Bezug auf Klimawandel kann ich nichts sagen, weil einfach die Messreihen mit 10 Jahren zu kurz sind. Das war nicht seriös. Man kann einzelne Ausreißer, eben die Extremereignisse, zum Beispiel heuer das Trockenjahr, wo es wirklich interessant zu beobachten, dass die Trockenheit bis in die Gletscherregion auch eigentlich messbar gewesen ist. Normalerweise ist im Hochgebirge selten der Boden richtig trocken und heuer haben wir das eigentlich wirklich bis, wo es noch einen Boden gibt, eigentlich feststellen können. Also solche Ausreißer können wir messen, die Langzeitmessungen sind noch zu kurz. Die generelle Situation für Südtirol ist die, dass sich der Alpenraum ungefähr doppelt so schnell erwärmt wie der Rest vom Globus. Das weiß man inzwischen. Also wir sind global bei knapp 1,2 Grad Temperaturzunahme und in die Alpen sind wir inzwischen bei 2,2 Grad circa. Und Südtirol macht da keine Ausnahme. Es gibt dann kleine topografische Unterschiede. Das heißt, in so Senken drinnen, das hängt noch ein bisschen von der Situation, von der Wetterstation an, gibt es dann ein paar kleine Ausreißer. Aber so global oder halt überregional gesehen können wir sagen, dass wir so bei den guten 2 Grad inzwischen sein. Und die Prognosen, je nach Szenario, gehen zwischen, also global gesehen zwischen 1,5 und 4 Grad plus. Aktuell, glaube ich, sind wir auf 2,7 Grad plus Grad. Das global, das heißt aber für den Alpenraum plus 5 Grad. Also so das ist das, wo wir zurzeit hinsteuern. Und laut Pariser Klimaabkommen war global die 1,5 Grad Zielgröße, um das Klima mit der Wahrscheinlichkeit von über 50% stabilisieren zu können. Also ich glaube, das ist auch so ein Message, den man oft mit dem Pariser Klimaziel ein bisschen ja, nicht gut kommuniziert. Also wenn wir jetzt im besten aller Fälle die 1,5 Grad einhalten, dann haben wir eine, glaube ich, 60- oder 65-prozentige Chance, um das Klima zu stabilisieren, also die Kipppunkte nicht starten zu lassen. Also das heißt nicht, dass wir safe sein, sondern das heißt einfach, dass wir wahrscheinlich das Klima da stabilisieren. Das heißt, es gibt da gar keine andere Option, also als wir wirklich mit vollen Kräften als das 1,5 Grad Ziel zu gehen. Um das gleich dazu zu sagen, technisch seien sich alle Experten einig, ist es möglich. Klimawandelvermeidung oder Klima ist in erster Linie Kopfsache und eine psychologische Angelegenheit, ob wir das wollen oder nicht.
Und eben, um das zu erreichen, nicht, müssen wir weltweit, glaube ich, Net Zero bis 2050, man ist laut Pariser Klimaabkommen vorgesehen, wäre wünschenswert. Nicht? Und wir sind ja heute da, weil du mir Autor bist von einer Studie, die jetzt gerade rausgekommen ist. Die kann man auch anladen auf der Seite von der EuRAC Research auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität, Szenarien für Südtirol, wo es praktisch, wenn ich richtig mich jetzt erinnere, weil ich es durchgelesen habe, bis 50er ist das Bank drinnen?
Nein, bis 2040.
Ah, bis 2040 tatsächlich, okay. Jetzt hat mich interessiert, nicht, also bevor wir jetzt genau vielleicht zu der Studie zu lesen kommen, in Südtirol tut sich jetzt ja einiges, wir haben es kurz davor angesprochen, die Tage der Nachhaltigkeit, es gibt eine Nachhaltigkeitsstrategie, es gibt einen Klimaplan, der seit über 4 Jahren jetzt, glaube ich, in Ausarbeitung, eine Überarbeitung des Klimaplans, Südtiroler Klimaplans, der seit 4 Jahren in Ausarbeitung ist. Jetzt kommt die neue Studie von EuRAC Research. Also ich habe ein bisschen den Überblick verloren, muss ich ehrlich sagen, was jetzt genau wer in Auftrag gegeben hat und was da die Sinn und Zweck hinter den ganzen Dings. Aber vielleicht kannst du mal die Studie der EuRAC vielleicht ein bisschen einordnen, wie sich das da einreiht.
Das kann ich ganz gut verstehen, dass das für Außenstehende langsam verwirrend wird. Im Prinzip ist es relativ einfach. Es hat den Klimaplan vom Land gegeben. Der ist heuer in einer ersten Version rausgekommen. Und es waren sich eigentlich alle einig, dass das noch nicht ausgereift ist, das Dokument. Man hat es dann offiziell sozusagen der Bürgerbeteiligung freigeben, also dass sich die Leute am Kent aktiv einbringen. Gleichzeitig hat die Landesregierung dann aber auch gesagt, es braucht noch zusätzliche Daten zu gewissen Teilen, die im Klimaplan nicht vorgesehen gewesen sind. Das sind vor allem eben die Landwirtschaft, die bis noch überhaupt nicht berücksichtigt gewesen ist, und gewisse Bereiche aus Verkehr und Energie. Und das heißt, die Landesregierung hat dann der EuRAC den Auftrag gegeben, die Zusatzstudien oder Daten zu erheben, und hat parallel dazu die Bürgerbeteiligung für einen eigentlichen Klimaplan gestartet. Die Kommentare sind dann von einer Expertenkommission gesichtet worden, eingebaut worden, und die Expertenkommission hat den Klimaplan dann sozusagen neu überarbeitet und hat vor 10 Tagen ist der dann vorgestellt worden als der erste allgemeine Teil. Die Studie von der EuRAC ist kein politisches Instrument, das ist im Prinzip eine reine Faktensammlung, wo wir natürlich schon Empfehlungen abgeben. Und im Idealfall fließen die Daten, die wir da gesammelt haben, dann in den spezifischen Teil des Klimaplans ein.
Der aber erst rauskommen muss,
der zweite Teil. Der soll innerhalb von Juni 2023 erscheinen, ja.
In einem Dokument schaut es sozusagen verschiedenste Sektoren an, in denen eben idealerweise Klimaneutralität erreicht werden kann. Eben einer davon ist Landwirtschaft, aber es geht um Mobilität, Energie. Ist Landwirtschaft vielleicht der wichtigste Sektor? Ich glaube, Landwirtschaft ist ja, wenn man das wirtschaftlich betrachtet, zusammen mit Tourismus, sind das die 2 größten Wirtschaftssektoren in Südtirol. Deswegen, so als Außenstehender, würde ich sagen, gerade bei der Landwirtschaft ist ein großes Potenzial drinnen nachher, nicht?
Also die Landwirtschaft ist anteilsmäßig für die Emissionen, liegt sie bei 17-18% für die Südtiroler Gesamtemissionen, das sind die territorialen Emissionen, das heißt, sie ist nicht der wichtigste Bereich. Sie ist vielleicht der komplizierteste Bereich und der uns unmittelbar auch im Alltag betrifft als Konsumentinnen und Konsumenten, die wir halt jeden Tag etwas essen, weil das natürlich das Verhältnis Landwirtschaft und Konsument, das hängt allem zusammen. Also das kann man nie losgelöst betrachten und das macht die ganze Sache eben auch schwierig. Also wir können vom Sektor nicht fordern, es müsste 50% für die Emissionen reduzieren, aber unsere Essgewohnheiten bleiben dieselben. Das geht nicht. Das zeigt schon ein bisschen, wie paradox oder schwierig die Situation ist. Dann kommen noch die verschiedenen Gesetzgebungen dazu. Die Südtiroler Situation ist ganz eine andere wie in der Po-Ebene oder wenn wir jetzt noch über den Kontinent rausgehen. Wir können in Südtirol schon von einer veganen Ernährungsweise reden. Die ist da vielleicht auch irgendwie umsetzbar, aber in Afrika, wo zum Beispiel Niederschläge fallen, ist Viehhaltung einfach die einzige Möglichkeit, um die Bevölkerung zu ernähren. Also das zeigt schon einfach, wie kompliziert das ganze Thema ist. Plus kommt noch dazu, dass die Landwirtschaft eigentlich als einziger Sektor noch die Möglichkeit hat, wirklich CO2 aktiv zu binden. Das heißt, Landwirtschaft wird nie CO2 oder ohne Treibhausgasemissionen sein. Allein durch die Düngung, wenn wir 7-8 Milliarden Leute ernähren wollen, muss die Produktion einen gewissen Standard haben. Das heißt, ich brauche eine gewisse Düngung, also allein, wenn ich die ganze Viehhaltung wegtue. Und Düngung erzeugt zum Beispiel Lachgasemissionen. Also ganz neutral oder ganz ohne Treibhausgasemissionen wird die Landwirtschaft nicht sein. Aber sie hat eben die Möglichkeit, durch eine extensive Bewirtschaftung, auch inklusive der Forstwirtschaft natürlich, CO2 zu binden. Das heißt, das, was wir in der Landwirtschaft erreichen wollen, ist nicht ein Stopp der Treibhausgasemissionen, sondern eine wirkliche Klimaneutralität. Das ist ja das, was die EU in der Gesetzgebung vorgibt. Also sie strebt an, nicht dass null Emissionen sein, sondern dass Forst und Landwirtschaft als Sektor klimaneutral werden.
Wenn ihr jetzt ein bisschen so hoch noch ist, für mich jetzt hängen geblieben, ein bisschen, du hast jetzt öfters angesprochen, die Viehwirtschaft, dass die eigentlich sozusagen das große Problemkind ist. Oder ist das, habe ich das jetzt irgendwie falsch ausgehört?
Die Viehwirtschaft ist die von den territorialen Emissionen am meisten ausmacht, das stimmt. Das sind vor allem die Methanemissionen für die Wiederkäuer, vor allem für die Kühe, aber auch andere Wiederkäuer, kleinere Wiederkäuer. Und es sind vor allem dann die Methanemissionen aus der Wirtschaftsdüngermanagement und die entsprechenden Lachgasemissionen. Das sind eigentlich die in Südtirol von den territorialen Emissionen am meisten ausmachen. Jetzt bei der Landwirtschaft, wenn wir jetzt das Bild ein bisschen ausweiten, also nicht nur sozusagen das Produzieren im produzierenden Tal im Territorium sehen, sondern auch die sogenannten Vor- und Nachleistungen, also die zum Beispiel Verpackung, Futtermittel und so angehen, dann fällt sehr wohl Obst- und Weinwirtschaft auch ins Gewicht. Weinwirtschaft zum Beispiel durch die Glasflasche, Obstwirtschaft durch die Lagerung, durch die Verpackung. Dann gleicht sich das Ganze ein bisschen aus.
Also kannst du, Entschuldige, wenn ich unterbreche, Beispiele für Vorleistungen bringen? Weil das waren jetzt Nachleistungen, nicht? Das Verpackung
ja.
ist so.
Ja. Vorleistungen sind zum Beispiel in der Viehwirtschaft sind es die Futtermittel, zum Beispiel die Futtermittelproduktion. In der Obstwirtschaft oder in der Weinwirtschaft sind es zum Beispiel die Betonsäulen, die Energie, die für Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Herstellung und so. Also das sind die Sachen, die Vorleistung sein. Nachleistung ist Lagerung, Verpackung, Transport.
Und wenn du das jetzt, vielleicht ist es schwierig, aber wenn das jetzt prozentuell sozusagen einteilen könntest, wie viel machen die Emissionen in der Vorleistung aus, noch in der Produktion und dann in der Nachleistung?
Das haben wir eben genau in der Studie drin gemacht, dass wir eben nicht gleich schauen, was direkt territorial in der Produktion anfällt. Das sind knapp 500.000, 450.000 Kilotonnen. Und wenn wir die Vor- und Nachleistungen von den drei Hauptsektoren, Obst, Milch und Wein, dazuzählen, dann ist das ungefähr nochmals Doppelte. Das heißt, dann sind wir ungefähr bei 1 Million Kilotonnen.
CO2-Äquivalente.
Genau, also das muss man auch dazu sagen, nachdem eben ein Großteil der Emissionen Methan und Lachgas sind, die werden umgerechnet aufgrund von ihrer Klimawirksamkeit. Methan hat zwar eine wesentlich kürzere Lebensdauer wie CO2. CO2 bleibt Jahrhunderte in der Atmosphäre. Methan, 10 letzten Studien zu folgen, vermutlich auch ein bisschen länger. Aber die Wirksamkeit als Klimagas, als Treibhausgas ist wesentlich höher und Polachgas ist noch einmal um ein Vielfaches höher. Das heißt, der Einfachheit wird einfach die Klimawirkung auf CO2-Äquivalente umgerechnet.
Du hast das schon ein bisschen angesprochen, nicht? Ich habe jetzt vor kurzem irgendwo so einen Bericht gelesen, dass man in die Kühe irgendwelche Masken umsetzen will, dass sie nicht mehr aufrülpsen, nicht oder so. Aber ich glaube, wie kann die Landwirtschaft in Südtirol oder generell die Landwirtschaft, vielleicht nicht auf Südtirol beschränkt, diese Emissionen verringern oder auf Neutralität kommen? Weil du hast ja auch schon kurz gesagt, die extensive Landwirtschaft hast du kurz angesprochen, aber vielleicht kannst du ja auch kurz erklären, oder was es da für Möglichkeiten gibt, weil ich glaube, also ich meine persönliche Meinung zu der ganzen Geschichte, wie du schon gesagt hast, sollen wir jetzt Restgewohnheiten nicht ändern und zumindest wir, wo wir kennen, auf eine vielleicht mehr pflanzliche Ernährung umschwenken. Jetzt muss ja nicht jeder Vegetarier werden, aber vielleicht, wie heißt das jetzt, Flexarier oder so eine gelesen, eine vorwiegend pflanzlich basierte Nahrungsaufnahme, aber mit hin und wieder mal Fleisch, glaube ich, wäre schon viel geholfen, aber wie siehst du die Situation?
Es wird oft ein bisschen übertrieben im Sinne von, dass man sagt, ja, die Kühe seien wirklich das Allerletzte und wir müssen sozusagen jede Kuh auf der Welt abschlachten. Die Kuh, die Wiederkäuer, das muss man einfach sagen, seien die einzigen Organismen, die groß die Energie, die Futterenergie des Grases effektiv nutzen und umwandeln, für uns nutzbar umwandeln können. Das heißt, dort, wo klimatisch eigentlich wenig andere Kulturen möglich sein, das heißt, wo es ganz kalt oder wo es ganz trocken ist, macht ein Wiederkäuer oder macht eine Kuh, um das konkret zu sagen, durchaus Sinn.
Was reden wir da über 1200, über 1000?
Ja, also so der Grasdahl, Obst- und Gemüseanbau, ist so, sagen wir, bei 13, 14, 1500 Meter Schluss. Das hängt ein bisschen von der Exposition ab. Beim Niederschlag reden wir von 300 mm im Jahr, so, wo so Steppenvegetation eine natürliche anfängt. Dann kann man mit Bewässerung noch was nachmachen. Aber das sind so ein bisschen die Klimazonen, wo Wiederkäuer einfach rein aus Grund von der Futterenergie oder von der Bilanz her durchaus Sinn machen. Wo es problematisch ist, ist natürlich, wo pflanzliche Erzeugnisse als Viehfutter in Massentierhaltungsbetrieben verwendet werden. Das ist natürlich auch, wenn man so will, eine Verschwendung von Nahrungsenergie, die es absolut zu verbessern gilt. Also ich glaube, das, was du gesagt hast, David, es muss nehmend von heute auf morgen zum Vegetarier oder zum Veganer werden. Aber der Fleischkonsum oder der Konsum von Milchprodukten, den müssen wir sicher reduzieren, wenn wir wollen, dass der Sektor klimaneutral wird. Aber das, denke ich, ist auch nicht so ganz unrealistisch. Wenn man ein paar Jahrzehnte zurückdenkt, ist das eigentlich für die ältere Generation ganz normal, dass das Fleisch eigentlich am Sonntag oder zum Feiertag gegeben hat. Und heutzutage ist einfach Fleisch ein billiges Allgemeingut, was standardmäßig überall dazukommt und wo es fast einen Aufstand gibt, wenn es keins gibt. Also das ist eine Entwicklung, die sich in den letzten 30 Jahren, also zumindest bei uns, da so manifestiert hat. Und ich denke, wir werden das alle überleben, wenn wir das wieder auf das Maß wieder zurückführen. Also nicht null Fleischkonsum, aber zumindest ein bewusster Fleischkonsum einmal die Woche, vielleicht auch zweimal die Woche. Und vielleicht, was auch ganz interessant ist, die Art von Fleisch. Also wir haben uns einfach auch angewöhnt, dass wir leider die besten Stücke vom Rind wollen. Und das heißt, da gibt es leider Tagliata und Filet und alles andere. Früher hat man einfach die Kuh vom Kopf bis zum Schwanz ausgenutzt als Nahrungsmittel. Und heutzutage landet sie halt im besten Fall nur als Hundefutter irgendwo. Und das ist natürlich auch ein Weg, wo man Emissionen ganz bewusst sparen kann, ohne dass man auf Fleisch verzichten muss. Da sind einige Metzger schon recht innovativ und sagen, wie man unpopuläre Teile vom Rind auch gut schmackhaft zubereiten kann. Also es ist viel Kopfsache, wie wir vorher gesagt haben.
Also eben Viehwirtschaft soll man reduzieren, ist das eine, nicht? Das sind wir in einer persönlichen Verantwortung, wie du gesagt hast, die Abhängigkeit ist auch immer getrieben vom Konsumenten, also das ist durch unsere Nachfrage bestimmt dann auch das, was angeboten wird wahrscheinlich letztlich, aber was müsste noch alles passieren, wo sind die möglichen Senken, wenn wir so reden, von der Landwirtschaft, um diese Treibhausgase zu reduzieren?
Was kann die Viehwirtschaft selber machen?
Nein, die Landwirtschaft im Allgemeinen, vielleicht leider die Viehwirtschaft, nicht, weil Viehwirtschaft ist das eine, aber welche Möglichkeiten gibt es in der Landwirtschaft, die Emissionen, die sie ja zwangsläufig offensichtlich generieren, selbst wenn wir jetzt reduzieren, was unseren Fleischkonsum betrifft, aber wo kann man da noch Klima- oder Treibhausgasemissionen einfangen oder so?
Zuletzt, was wir in der Studie vorgeschlagen haben oder aufgelistet haben, das unterscheidet sich im Wesentlichen in zwei Bereiche. Eins ist eben die Vermeidung und das andere ist die Senkenleistung. Das, glaube ich, muss man ganz klar trennen. Bei der Vermeidung, wenn wir das nochmal in die Sektoren unterteilen, dann ist bei Obst- und Weinwirtschaft die Vermeidung das größte Potenzial eindeutig in der Verpackung, in der Lagerung, im Transport. Transport ist dann oft ein bisschen eine Streitfrage, welchem Land, welcher Region rechne ich den Transport an, aber auf alle Fälle die Lagerung und die Verpackung, die liegen in unserer Verantwortung und da ist eindeutig das meiste Potenzial. Es gibt dann natürlich in der Mechanisierung, der Treibstoffverbrauch in der Landwirtschaft ist auch eine Emissionsquelle, die jetzt nicht so groß ist. Zudem ist leider die Elektromobilität ein bisschen weiter zurück noch als wir im Straßenverkehr, aber da haben wir sicher einiges noch an Potenzial drinnen. Und in der Viehwirtschaft, wie gesagt, sehen wir das größte Potenzial dadurch, dass man einerseits verschiedene technische Lösungen oder sagen wir, agronomische Lösungen ansetzt, zum Beispiel Biogasanlagen. Also da kann ich Methan verwenden für die Energieerzeugung und lasse es nicht ungenutzt in die Atmosphäre aus. Es gibt, wie du schon vorher gesagt hast, so erste Prototypen von Masken, die in die Kühe sozusagen das Methan, was sie auch rülpsen, entnehmen. Das halte ich für Zukunftsmusik, beziehungsweise mit...
Das ist ja dystopisch irgendwie,
ja,
was,
ja.
Oder?
Also ich glaube auch, dass das mit der aktuellen Tierwohldebatte keine langfristige Perspektive hat. Was es gibt, ist so Versuche in der Fütterung, die sozusagen die Methanemissionen reduzieren sollen. Das sind verschiedene Ansätze zwischen Algenzusätze. Was auf alle Fälle dann braucht, oder denke ich, um eine substanzielle Reduktion zu erreichen, ist, dass wir in klimatisch günstigen Lagen, sprich tiefen, sandigen Lagen, wo potenziell Pflanzenzucht möglich ist, dass wir da auf Obst- und Gemüseumbau langsam umsteigen. Es sind ja erste Betriebe, die das schon machen, auch erfolgreich in der Vermarktung machen. Das ist sicher ein Trend, den wir weiterverfolgen müssen und den wir als Konsumenten, als Gesellschaft unterstützen müssen. Und ich denke, dass die Viehwirtschaft vor allem in der eigentlichen Bergregion ihre Daseinsberechtigung hat. Ich glaube, wir sind uns als Gesellschaft einig, dass wir eine funktionierende, traditionelle Berglandwirtschaft weiter brauchen. Das sind viele Ökosystemdienstleistungen, Biodiversität, Landschaftsaspekte, Erosionsschutz, die mit der funktionierenden extensiven, ich sage jetzt bewusst dazu, Viehhaltung zusammenhängen. Und das, glaube ich, in der Hinsicht ist Viehhaltung auf alle Fälle unterstützenswert. Was wir ändern können, ist da eben zum Beispiel die Abhängigkeit von Kraftfutter, von externen Futtermitteln, nicht nur aus finanziellen Gründen, das ist ja allerweil ein Riesenthema in der Viehwirtschaft. Aber da ist natürlich im Kraftfuttermittelanbau geht einfach, wie gesagt, sehr viel Energie verloren, die wir eigentlich schon direkt für die menschliche Ernährung nutzen könnten. Ein Potenzial, was auch noch möglich ist, ist die Änderung des Rassenspektrums. Das heißt, dass wir mehr in Richtung Doppelnutzungsrassen gehen. Das sind sozusagen Kuhrassen, die sowohl eine Milchleistung als auch die Fleischproduktion ermöglichen. Normalerweise ist es ja bei uns so, dass entweder nur Milchwirtschaft betrieben wird oder nur Mastbetriebe sein. Aber es gibt Rassen, die sozusagen beides ermöglichen. Natürlich beides nicht ganz optimal. Aber das hat einen großen Vorteil, dass wir auch von den Fleischimporten reduzieren. Südtirol hat ja eine riesen Netto-Importbilanz von Fleisch generell, Schweinefleisch sowieso und Rindfleisch genauso. Die ganzen Tiertransporte, auch das Thema, würde man auch reduzieren können, wenn sozusagen die lokalen Kreisläufe da sind. Also es gibt schon Potenzial und man muss auch fairerweise dazu sagen, es gibt innerhalb von den bäuerlichen Strukturen Bemühungen, das Ganze zu forcieren. Meines Erachtens kann man das noch wesentlich verbessern und wie gesagt, Gesellschaft, Politik, Konsumenten müssen das eindeutig auch unterstützen. Allein der Landwirtschaftssektor kann das nicht schultern.
Ich wollte gerade sagen, du hast das Portal viel angesprochen und viele Fragen.
Nicht zu viel geredet.
Aber nein, absolut, total spannend. Aber eben etwas, ein Argument, was man halt allem hört, natürlich bei uns eben sehr viel Monokulturen, eben Weinwirtschaft, Apfelbaum. Und dass man halt sagt, okay, natürlich für die Bauern ist einfach, wenn man es auf einem Hektar rechnet, ertragreicher eben Wein oder Äpfel umzubauen, wie eben Gemüse und Obst, weil es natürlich die vielleicht einfach nicht eben den Ertrag hergibt. Nicht? Und okay, du hast gesagt, manche tun es erfolgreich, aber im Grunde ist halt eine Nische. Und wahrscheinlich, solange es eben eine Nische ist, ist der Ertrag auch gar nicht so schlecht. Aber die Frage ist halt, oder eben, mir kommt halt viel so oft, wenn ich mit ein paar Bauern rede, ist einfach die Angst davor, oder nicht die Angst, aber einfach, ist nicht vorstellbar, jetzt zu sagen, ich tue die Reben alle raus und mache das, weil eben der Ertrag einfach nicht stimmt. Und du hast ja angesprochen, dass wir als Konsumenten und Gesellschaft sozusagen den Weg mitgehen müssen. Und wahrscheinlich eben denke ich mir, oder würde mich jetzt interessieren, was du dazu sagst, brauchst du natürlich auch sozusagen vielleicht andere Zuschüsse für die Bauern und da eben wir als Konsumenten müssen einfach ins Bewusstsein, wenn wir regional hochwertiges Gemüse wollen, dass wir vielleicht einen anderen Preis zahlen, wie wenn wir es bei irgendeiner Supermarktkette
kaufen. Ja, das ist da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo wir eigentlich bei jeder Landwirtschaftsdiskussion landen. Der Preis ist ein ganz zentraler Punkt. Und damit auch der Wert von Lebensmitteln. Wenn wir vergleichen, was vor 30, 40, 50 Jahren, also so in die 70er Jahre zum Beispiel, anteilsmäßig vom Lohn für Lebensmittel ausgegeben worden ist, dann ist das ein Vielfaches von dem, was wir jetzt ausgeben. Das heißt, der Wert von Ernährung, von Lebensmitteln ist relativ ganz stark gesunken. Und wenn wir jetzt sagen, wir brauchen einen besseren Preis für hochwertige landwirtschaftliche Produkte, dann kommt sofort die Gegenmeldung, ja, das ist sozial nicht verträglich. Die Leute, gerade jetzt mit Inflation, da schaukeln das hinten und vorn nicht. Aber eigentlich ist es eine knallharte Prioritätensetzung. Was bin ich bereit für ein gutes Lebensmittel auszugeben? Und da ist jetzt natürlich, ich als Wissenschaftler kann jetzt da sind wir jetzt ganz stark im Gefühlsbereich, im emotionalen Bereich und sind wir Wissenschaftler nicht so gut. Nicht? Also, aber jede Diskussion zu einer nachhaltigen Landwirtschaft landet früher oder später bei dem und ich glaube, dass es auch einfach ein zentraler Punkt ist, weil schlussendlich der Landwirt ist ein Unternehmer wie jeder Handwerker, wie jeder Dienstleister. Er muss mit dem, was er produziert, über die Runden kommen. Und am besten war das natürlich, wenn er das ohne Subventionen kann. Nicht? Und da ist natürlich ausgehend von EU-Subventionen von der Nachkriegszeit weg bis jetzt natürlich haben wir uns da schon ein bisschen ein System gezüchtet, aus dem wir jetzt relativ schwer wieder aussteigen können. Das stimmt. Ja.
Aber eben, siehst du, also es ja, ist jetzt natürlich die 100 Millionen Euro Frage, aber siehst du, nachher eben die Möglichkeiten, dass wir das schnell genug hinkriegen? Oder was braucht es, dass man vielleicht die Maßnahmen, die es teilweise in dem Bericht auch vorschlägt, dass man die eben jetzt schnell wirklich noch untersetzen, solange es nicht zu spät ist? Weil irgendwie eben, wir müssen, du hast ja im Vorgespräch gesagt, so schnell wie möglich in die Umsetzungsphase kommen. Und es passiert eben schwierig, ist schwierig. Nicht? Ich verstehe, es kann nicht von einem Tag auf den anderen passieren, aber de facto müssen es halt ja theoretisch.
Ja, das ist eine Frage, die betrifft eigentlich alle Sektoren, nicht allein Landwirtschafts- und Ernährungssektor. Ich bin 100% davon überzeugt, dass es möglich ist, dass es in erster Linie eine Willensfrage ist, ob wir das als Gesellschaft wollen. Und da schiebe ich jetzt nicht einmal der Politik irgendwie in schwarzen Peter zu, sondern die Politik ist allein Spiegelbild der Gesellschaft. Das heißt, wenn wir als Konsumentinnen und Konsumenten genügend Druck in irgendeine Richtung aufbauen, dann wird die Politik diesem Druck ganz sicher folgen, weil sie einfach auf Wählerstimmen, auf Zustimmung, das ist jetzt ganz neutral formuliert, angewiesen ist oder auf das baut. Also ich glaube, dass, wie gesagt, machbar ist es auf alle Fälle. Die Frage ist, ob wir bereit sein, das zu wollen. Gewohnheiten ändern ist schwierig. Da gibt es eben die Top-Down, Bottom-Up-Ansätze. Top-Down heißt, dass es von oben her aufoktroyiert wird. Unten ist die Gewohnheitsänderung. Ich glaube, dass es in der Geschwindigkeit, die wir brauchen, nur von oben möglich ist. Also wir brauchen Regulatorien, die diese Transformation, zumindest in der Landwirtschaft, aber auch in alle anderen Sektoren, wirklich ein bisschen von oben her ins Aufzwing, auch wenn das jetzt negativ klingt. Das kann dann schon mit Förderungen natürlich unterstützt werden, aber ein bisschen hat man es in die Corona-Zeiten gesehen, wo uns eigentlich alle die Konsequenz bewusst geworden ist, aber solange nicht ein Lockdown wirklich von oben oktroyiert geworden ist, sind die Fallzahlen einfach am Überschritt gegangen und da ist es eigentlich auch nicht anders.
Aber siehst du da realistische Möglichkeiten? Vielleicht muss ich allein in Südtirol denken. Wir wissen die Exponenten, die wir da teilweise erhoben, nicht? In gewisse Gremien und politischen Institutionen. Und dann sehe ich da ja schwarz, muss ich sagen. Nicht?
Ich sehe es ein bisschen differenziert. Also was ich festgestellt habe in den letzten Jahren, hat es innerhalb von der Landwirtschaft und von den landwirtschaftlichen Organisationen ein ziemliches Umdenken gegeben. Das ist vielleicht so in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so feststellbar, aber ich bin in vielen Besprechungen und Sitzungen, wo es um Nachhaltigkeit und um Klimawandel geht, dabei und muss eigentlich sagen, dass ich sehr viel Offenheit und guten Willen eigentlich feststelle. Natürlich probiert jeder Sektor für sich das Beste allem rauszuholen. Aber in den Themen, die wir alle haben, Biodiversität, Treibhausgas, sehe ich schon sehr viel Offenheit. Jetzt natürlich, wenn wir dann konkret in die Umsetzung gehen, werden wir schauen, wie disponibel wir wirklich sein. Aber ich muss auch sagen, also gewisse politische Exponenten zeigen sehr viel Sensibilität für das Thema. Ich möchte jetzt da wirklich nicht gerade in Vorwahlzeiten nicht einzelne Namen nennen, aber man darf jetzt nicht alle wirklich über einen Kamm scheren und in die Interessensvertretungen, in die bäuerlichen oder die Beratungsorganisationen sind auch viele gute Leute drinnen, die die Sache schon sehen und auch probieren voranzubringen. Also ganz so schwarz Sieg ist nicht, aber wo ich dazu stimme, wir müssen jetzt eben in die Umsetzung kommen und zusammen wird dann wirklich schwierig, aber wie gesagt, es halt betrifft uns alle, weil auch wir Konsumenten müssen beim nächsten Mal ausgehen, essen, das Lokale nehmen, das Regionale und möglichst wenig Fleisch.
Also im Grunde sagst du es top-down, aber auf der anderen Seite natürlich hat jeder Einzelne natürlich auch einen Gestaltungsspielraum, wie eigentlich bei, wir sagen, fast alle Sachen in unserem Leben. Ich darf gerne jetzt ein anderes Thema noch ansprechen, kurz, was eigentlich auch in den letzten Monaten ein großes Thema war, Stichwort Bodenversiegelung. Gerade, ich glaube, in Österreich hat es ja geheißen, dass jetzt mehr wie die Hälfte des Landes der Boden versiegelt ist, wenn ich mich richtig erinnere, oder so. Aber halt, es wird allen mehr zu Thema und ich glaube, das habe ich auch kurz im Bericht angesprochen, ist also die Doppelnutzung von landwirtschaftlichen Flächen auch. Ist, glaube ich, ganz kurz auch angesprochen worden. Und ich glaube, da hat sie, ich weiß es jetzt nicht, wirst du mir vielleicht mich aufklären, aber ich habe irgendwo gelesen, dass jetzt, ich weiß nicht, was in Holland oder irgendwo eine Studie durchgeführt worden ist, eben mit Photovoltaik. Ja. Wie siehst du das?
Also der Boden hat eine ganz zentrale Rolle im Ökosystem, wo es oft ein bisschen auf Seiten gelassen wird, so ein bisschen als sprichwörtliche Blackbox, auch von uns Ökologen oft ein bisschen, ja, alles was sozusagen unter unseren Füßen ist, schauen wir uns nicht an. In den letzten Jahren erlebt der Boden aus meiner Sicht ein bisschen eine Renaissance, also man kümmert sich wieder mehr um die Möglichkeiten, um eine Bodengesundheit. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel hat der Boden eine ganz zentrale Rolle. Er speichert je nach Landnutzung extrem viel CO2. Also wir reden von 80, 100 in Moorböden, hunderte von Tonnen Kohlenstoff pro Hektar. Und also die Landnutzung oder eine extensive Landnutzung rettet ins zum Teil noch vor noch einen stärkeren CO2-Anstieg. Das heißt, eine nachhaltige Bodennutzung ist ein ganz zentraler Bestandteil für eine Klimaneutralität. Die Doppelnutzung, was du angesprochen hast, von der Photovoltaik-Nutzung in landwirtschaftlichen Flächen, bin jetzt persönlich neutral gegenüber. Ich war eher für einen pragmatischen Ansatz. Also wenn wir mal alle Gebäude, die uns zur Verfügung stehen, gut ausnutzen, dann können wir allem noch schauen, was wir effektiv brauchen. Aber wer zum Beispiel einmal ein Luftbild von der Industriezone anschaut, da sind noch so viele ungenutzte Flächen, generell von Italien als Sonnenland, ist eigentlich ein Wahnsinn, wie viel da ungenutztes Potenzial liegt. Das heißt, bevor wir in die landwirtschaftlichen Flächen gehen müssen, haben wir eigentlich noch so viel andere Möglichkeiten, die dann auch noch einen Vorteil haben, dass wir ja infrastrukturmäßig schon vor Ort sind mit den Stromleitungen. Also wir müssen da nicht irgendwelche Stromleitungen auf die Almen legen. Also das kommt ja auch noch dazu. Deswegen bin ich da für ein Step-by-Step Ansatz. Wir schauen uns einmal an, was wir noch nutzen können. Das ist übrigens dann auch im Energietal drinnen von der Studie. Und dann, wenn wir sagen, okay, wir brauchen noch, dann können wir uns anschauen, wo ist was möglich, weil natürlich unter einem landschaftlichen Aspekt, ob ich beim Hogelnetz noch ein paar Paneele oben an oder nicht, macht landschaftlich eigentlich nichts mehr aus. Also das so offen müssen wir das schon sagen.
Ich weiß, ob du es kommentieren kannst, kann ich es noch aussortieren, aber wenn ich mich richtig erinnere, es sind 200 Megawatt aktuell Solar verbaut in Südtirol, und wenn wir die Klimaneutralität bis 2040 erreichen wollen, dann müssen wir mal auf 800 Megawatt oder 600 oder 800 Megawatt kommen. Aber ich glaube, das kann man noch aussortieren, ist gleich interessant, weil die Flächen, gerade auf die Dächer und so mal öffentliche Gebäude, gibt es ja noch und nöcher, nicht? Also eben, da müssen wir nicht vielleicht wie du sagst, ist ja zum hin, wo die Leitungen sein, und den immer jetzt an meinem Balkon Photovoltaik-Panel bestellt, nicht zum Beispiel. Dann machen wir es halt über die Balkone, wenn wir es sonst nicht hinkriegen. Nein, aber das ist leider ein kleines Ding.
Ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, an denen man vielleicht bis jetzt noch nicht gedacht hat. Das sind vielleicht auch die sprichwörtlichen heiligen Kühe, die man vielleicht einmal schlachten muss, wenn ich an Denkmalschutz denke. Es gibt so viele schöne Kirchendächer, die riesige Flächen bieten, und wenn ich mir das Ganze aus der Distanz anschaue, dann ist mir eigentlich lieber, wenn ich unser Klima unter Kontrolle kriege, weil die Photovoltaikpaneele kann ich danach allem noch wegbauen und die anderen unter eigentlich ein gut erhaltenes Kirchendach. Aber wenn ich das aus irgendwelchen emotionalen, ästhetischen Gründen zutue, natürlich hat das einen Einfluss. Ich verstehe da schon die Widerstände, aber wir müssen jetzt einfach als Gesellschaft irgendwann entscheiden, was wir wollen. Denke ich, sollte man sich keine Denkverbote irgendwie auferlegen und die Sachen pragmatisch anschauen, und dann gibt es da schon noch viele Möglichkeiten.
Ja, Denkverbot, das ist eigentlich leider in Südtirol, ist gerade Photovoltaik auf denkmalgeschützte Gebäude per Dekret von Landeshauptmann verboten. Also das ist nicht ein Denkverbot, das ist tatsächlich...
Nein, das ist nicht in Südtirol so, aber ich habe jetzt vor kurzem mal mit einem Kirchenvertreter geredet, wo in einer inoffiziellen Sitzung das auch schon besprochen worden ist, der eigentlich gesagt hat, eigentlich müsste man ein Gotteshaus daran erkennen, dass es erneuerbare Energien produziert. Also... es gibt schon, eben das meine ich eben mit neuen Ansätzen. Es gibt zum Beispiel Bewässerungskanäle, also ich rede jetzt wirklich von betonierten Kanälen, die oben Paneele drauf haben. Das Ganze ist ökosystemmäßig sowieso wertlos, weil wir einen Betonkanal mit Wasser haben. Gleichzeitig hilft es uns aber, die Verdunstung im Wasserkanal eigentlich einzudämmen. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich denke, die nächsten Jahre werden uns da noch einiges an Möglichkeiten zeigen. Also wie gesagt, technisch sehe ich sehr viel Potenzial. Die Frage ist, ob man auch wirklich will.
Ich hätte jetzt noch gerne ein anderes Thema, was du angesprochen hast, diese, wie hast du gesagt, Nachemissionen oder halt eben Nachleistungen, genau. Wenn wir Richtung eben Packaging denken, was eben bei der Weinwirtschaft natürlich mit den Glasflaschen extrem wichtig ist und da ein wichtiger Wert, muss man auch sagen, nicht nur auch beim Apfelsaft ist jetzt auch der Trend, dass man verstärkt einfach, weil eben das Auge auch nachher natürlich das Packaging extrem wichtig ist für den Verkauf. Was war da zum Beispiel die Möglichkeit, umzudenken?
Also in der Weinwirtschaft, weil du das konkret ansprichst, haben wir ja irgendwie die paradoxe Entwicklung in den letzten 30 Jahren ungefähr gehabt, dass der Konsument, das ist auch in Studien nachgewiesen, die Qualität vom Wein vom Flaschengewicht abhängig macht. Also je schwerer die Flasche, desto besser der Wein. Da gibt es ganz klare Zusammenhänge. Und das hat natürlich die Weinwirtschaft dazu bewogen, die Flaschengewichte alleweil mehr zu steigern. Inzwischen habe ich schon leere Weinflaschen mit 1,2, 1,3 Kilo gesehen. Also da ist noch gar kein Wein drinnen. Das heißt, in der Weinwirtschaft gibt es im Wesentlichen zwei Ansätze, um das Problem ein bisschen zu lösen. Einerseits wieder zurück mit den Flaschengewichten zu 300, 400 Gramm, wo durchaus noch jegliche Dinge, Sicherheit oder wie sagen, Stabilität gewährleistet ist. Und der andere Ansatz ist die Mehrfachflaschennutzung. Und Bärz, muss man sagen, gibt es inzwischen erste Denkansätze in Südtirol, entweder von einzelnen Betrieben, die sagen, sie haben da eine spezielle Weinlinie, die sie jetzt in der Flasche, die leider 300 Gramm oder 400 Gramm wegbewerben. Oder eben, es gibt erste Denkansätze, wie kann man Weinflaschen mehrfach nutzen. Wenn man denkt, beim Bier, ist es eigentlich gang und gäbe, dass eine Bierflasche eine Pfandflasche ist. Beim Wein ist es früher genauso gewesen mit den Literflaschen. Aber eben das Rückgabeding oder die Flaschen, das hat einfach immer so ein bisschen den Nimbus, das schlechte Qualität. Und da gibt es jetzt Überlegungen und ich hoffe, dass wir da irgendwie auch weiter erziehen, dass man zum Beispiel, vor allem im unteren Preissegment, also reden wir mal von 8 bis 10 Euro, die 7/10-Flasche vielleicht ein System aufbaut, wo man die Flaschen mehrfach nutzen kann. Aber natürlich, das Ganze ist eine extreme Herausforderung. Man braucht ein Logistikzentrum, man muss das Ganze putzen, waschen, da werden auch Laugen verwendet, also die Ökobilanz ist nicht hundertprozentig, man muss sie auch entsprechend oft wiederverwenden, dass sich das Ganze dann auch auszahlt, aber wenn eine Flasche 6-7 Mal genutzt werden kann, dann ist da natürlich ein riesiger Energieeinsparungspotenzial, man geht davon aus, dass fast die Hälfte eigentlich für die Emissionen der Weinwirtschaft damit eigentlich vermeidbar wird.
Ja, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Und weil wir davor geredet haben, eben top-down, das ist eigentlich etwas, wo vor allem der Konsument gefragt ist. Weil wenn ich als Konsument, glaube ich, auf das zurückgreife und sage, eben, ich brauche nicht eine 1,2 Kilo Flasche, sondern 300, 400 Gramm und ich nehme gleich mehr den, dann ist eigentlich das, glaube ich, eine relativ schnelle Geschichte.
Ja, also der Konsument hat sowieso mit seiner Brieftasche einen enormen Steuerungspotenzial, aber gerade eben, was jetzt Infrastruktur und Logistik angeht, braucht es natürlich in Anfang schon auch ein bisschen Unterstützung. Ich denke auch an Förderungen, die das Ganze irgendwie von oben unterstützen, das sind Flaschenwaschanlagen, das sind irgendwie Logistik, also die Flaschen müssen ja vom Konsumenten wieder zurück gesammelt werden, es müssen die richtigen Flaschen sein, also es ist nicht ganz so trivial, aber es funktioniert mit Bier, also es gibt eigentlich kein Argument, wieso das nicht mit Wein auch
wobei,
funktioniert.
Wobei, ich war gerade in einem Gespräch mit Bekannten von mir und Freunden, weil es ist ja ganz interessant, die Milch zum Beispiel hat es früher in Glasflaschen gegeben, das gibt es eigentlich nicht mehr, es gibt jetzt noch die Plastikflaschen oder die Tetrapack und der Grund ist eben unter anderem das, weil ja durch das Waschen der Flaschen nicht extrem viel Energie benötigt wird, muss eben und plus zusätzlich musst du ja die das Hygienische muss ja garantiert sein, nicht? Und anscheinend ist in den Milchflaschen oft Öl oder Benzin oder was reingekommen. Und bis du das sauber kriegst, musst du ein paar Mal einen Waschgang machen. Und deswegen anscheinend nicht die Entscheidung, da nimmer hin zu Glas, zu den nachhaltigen Glasflaschen, weil, wie du ja ganz kurz schon angesprochen hast, die Ökobilanz nicht zwangsläufig positiv ist, weil es jetzt in Flaschen ist. Natürlich jetzt wenn wir jetzt rechnen, die Gewicht von einer Flasche, wenn ich den transportieren muss, ob das 1,5 Kilo weg oder 400 Gramm, halt macht einen Unterschied, halt braucht man nicht reden. Nicht? Aber das mit dem Wiederverwenden von den Flaschen ist, glaube ich, nicht ganz so...
Nein, also es ist auf jeden Fall, also der Energieverbrauch für die Glasproduktion, also wir müssen ja die Öfen auf 1100 Grad aufheizen, ist schon enorm. Also eine Mehrfachflaschennutzung ist auf jeden Fall die Energiebilanz besser. Man muss leider die anderen Sachen auch ein bisschen mit berücksichtigen. Ich bin kein Flaschenputzexperte. Meines Wissens ist so, dass man mit den heutigen Waschmethoden praktisch fast alles aus den Flaschen rauskriegt. Es war in erster Linie einfach eine Preisfrage. Und interessanterweise jetzt natürlich mit den hohen Energiepreisen kommt eben das Denken wieder zurück, dass gibt es eigentlich nicht eine Alternative zur Glasflasche, weil das ist mir einfach zu teuer.
Ja.
Und dann kommen eben solche Ideen, über die wir davor kurz geredet haben, wieder auf und die sind absolut umsetzbar. Ne?
Mich hat jetzt persönlich ein anderes Thema interessiert. Vielleicht habe ich es überlesen, aber ich glaube in der Studie habe es nicht wirklich davon geredet, das Thema Wasser auch ein bisschen. Ich glaube, in Südtirol sind wir eh recht weit im Gegensatz zu anderen Regionen, was Tropfberegnung angeht. Aber glaubst du, ob in Zukunft überhaupt noch möglich ist in Südtirol, eben vor allem auf Weinbau und Apfelwirtschaft zu setzen, oder werden wir da ganz natürlich auch an Grenzen kommen, weil eben irgendwann das Wasser fällt?
Das ist richtig, das ist in der Studie nicht drinnen, weil wir da jetzt nicht direkt von Treibhausgasemissionen reden, sondern eher von Klimaanpassung. Das ist, aber das ist natürlich ein ganz zentrales Thema. Tropfberegnung nimmt stetig zu. Es sind leider noch Bereiche, also Gebiete in Südtirol, wo die Entwicklung aus meiner Sicht zu langsam geht. Aber ich denke gerade, dass so ein Sommer wie heuer beschleunigt die Entwicklung und ich denke, bis auf wenige lokale Ausnahmen, wo jetzt Bodenbeschaffenheiten speziell sein oder die Dinge, gibt es eigentlich kein Argument gegen eine Tropfberegnung. Über Kronenberegnung Obstbau natürlich braucht man in die frostgefährdeten Lagen noch, aber gegen das ist ja überhaupt nichts einzuwenden. Weinbau braucht sehr viel weniger Wasser. Also um jetzt auf die Frage zurückzukommen, in Zukunft Weinbau, also wassermäßig auf alle Fälle. Ich denke, es steht und fällt mit der intelligenten Wassernutzung. Also einmal die Art, wie wir bewässern, zweitens die Art, wie wir das Wasser speichern und stauen. Also ich glaube, wenn wir das Klimading nicht unter Kontrolle kriegen oder eigentlich allein mit der jetzigen Erwärmung und mit den jetzigen Klimaextreme brauchen wir zusätzliche Wasserspeicher, um die aktuelle Landwirtschaft oder die aktuelle Produktion zu sicherzustellen. Und der dritte Punkt ist dann der intelligente Wassereinsatz, das heißt das Bewässern nach Turnussen, wie es zum Beispiel im Finchgau jahrhundertelang üblich gewesen ist, das muss jetzt einfach umgestellt werden hin zu Wasser nach Bedarf. Da gibt es zum Glück jetzt auch schon erste Projekte, das heißt man setzt da Sensoren in seine Anlage ein und weil der Sensor sagt, einen gewissen Wert, jetzt in dem Fall ist das Bodenwasserpotenzial unterschreitet, dann wird bewässert und nicht, wenn ich gerade das Wasser ran. Also ich glaube, da braucht es dann auch strukturell oder organisatorisch ein bisschen ein Umdenken. bis Snow ist das vor allem im Finchgau einfach nicht anders gegangen, weil durch die Überkronenbewässerung dermaßen viel Wasser ausgeht. Das heißt, ich muss das ganz genau kontingentieren. Wenn ich jetzt überall Tropfbereinigung drinnen habe, dann kann ich das Wasser viel gezielter einsetzen. Und dann, denke ich, kann man da auch an den Turnussen einiges vornehmen. Was man ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir heuer eigentlich, der fast ein bisschen untergegangen ist, dass wir im Finchgau eine stabile, halbwegs stabile Produktion heuer gehabt haben, haben wir eigentlich leider in die abschmelzenden Gletscher zu verdanken. Das muss man eigentlich ganz klar sagen. Wir haben im Finchgau das große Glück, dass wir mit Martell, Sulden, Langtaufers noch relativ große Zungen drinnen haben. Wenn man von der Edge das Wasser abzieht, was von den Gletscher kommt, dann ist vor allem heuer im Hochsommer ist da nicht mehr viel drin gewesen. Ich weiß jetzt die Prozentsätze nicht, aber wir sehen das im Abflussverhalten. Das muss ins Bewusstsein, dass die aktuelle Landwirtschaft, vor allem jetzt im Finchgau, leicht möglich ist, weil wir noch den Speicher oben haben. Und was wir auch wissen, weil der Speicher nicht mehr ist, dann fehlt uns das Reservoir.
Wie lange haben wir noch?
Ja, die Gletscher, das ist halt ein bisschen schwer, das auf Jahreszahlen festzulegen. Wie gesagt, wir haben relativ große Gletscher da lokal noch oben. Also wenn ich an Cevedale, die Ortler Gletscher, Weißkugel hinten, das wird schon noch einige Jahre brauchen, bis die komplett weg sein. Aber was man schon eindeutig festgestellt hat, ist, dass man sozusagen den Peak an Gletscherschmelzwasser schon überschritten haben. Also das heißt, die Gletscher haben schon eine Größe erreicht, dass auch wenn sie jetzt wärmer werden, dass da nicht mehr so viel Wasser kommt, wie früher sozusagen. Den Peak haben wir überschritten. Und schlussendlich ist es dann eigentlich auch gleich, ob ich noch ein restliches Toteisfeld am langen Ferner hinten drin habe, weil das liefert mir dann einfach zu wenig Wasser. Nicht? Also das, ob das jetzt dann 260 oder 270 ist, ist dann irgendwie auch hinfällig. Ja. Deswegen, ich glaube, da müssen wir ganz stark reagieren. Da hoffentlich trägt der Sommer schon dazu bei, dass auch die restlichen Zweifler noch sehen, dass wir einfach effizient umgehen müssen mit dem.
Weil leider schnell vielleicht ein Fakt, wie viel ist der Unterschied zur Sparnis, Oberkronenbewässerung, Tropfenbewässerung?
Das hängt ganz davon an, zu welcher Tageszeit und wie das bewässert wird. Also es gibt verschiedene Typen von Oberkronenbewässer, es gibt verschiedene Typen von Tropfbewässerung. Wenn ich untertags mit 30 Grad und Wind bewässere, dann ist die Effizienz von Oberkronen ganz gering. Wenn ich es in der Früh, weil noch kühle Temperaturen sein, also das kann man jetzt so nicht Ding. Ich glaube, die Leinburger hat da mal genaue Untersuchungen gemacht, aber ich muss jetzt zugeben, ich habe die Zahlen jetzt nicht parat.
Eine Frage hatte ich eben noch zu Lagerung. Du hast auch schon angesprochen. Natürlich bei uns die Äpfellagerung macht extrem viel aus. Eben, weil wir gerade über den Wasserverbrauch haben. Der Wasserverbrauch ist da auch nicht wenig. Aber grundsätzlich unter Energieverbrauch logisch auch. Aber eben, was sind da die Maßnahmen, die wir als Südtirol, wo wir ansetzen könnten?
Also, was das Wasser anbelangt, glaube ich, betrifft vor allem die Sortieranlagen, wo einfach enorm viel Frischwasser durchgeht, dass Genossenschaften auch eigene Zickel haben. Aber das ist einfach die einfachste Methode, um den Äpfel von A nach B zu bringen, ohne dass er Beschädigungen davon trägt. Da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, aber ich glaube, es gab schon Möglichkeiten, um das Wasser sozusagen wieder zu verwerten. Aber nachdem das Wasser bei uns relativ günstig ist, ist es günstiger, das einfach in die Scheu zu laden, als dass man es wieder aufbereitet. Also da, glaube ich, war technisch noch, gerade in so wasserintensiven Bereichen, war schon etwas möglich. Was die Energie anbelangt, ist es so, dass der Äpfel idealerweise ein Ganzjahresprodukt ist, vor allem für die Vermarktung. Und eine gute Lagerung steigert den Wert vom Äpfel extrem. Das heißt, wenn ich eine gute Qualität im Juni noch verkaufen kann, dann bringt es eine enorme Wertsteigerung. Und entsprechend viel Wert in Lagerungstechnik investiert. Was in Energiebedarf angeht, haben wir keine genauen Zahlen von den Genossenschaften gefunden. Soweit ich weiß, ist aber jetzt die Obstwirtschaft dabei, den CO2-Fußabdruck zu berechnen. Also da hoffen wir uns schon, dass wir Zahlen kriegen. Man muss sagen, dass sich inzwischen sehr viele Obstgenossenschaften natürlich aus vor allem finanziellen Gründen ganz stark mit Photovoltaik ausgerüstet haben. Man sieht inzwischen fast auf jeder Genossenschaft, auf jeder Lagerhalle Photovoltaikplatten oben. Aber man muss natürlich denken, dass eben, wenn der Äpfel das ganze Jahr praktisch fast gelagert wird, das auch rund um die Uhr passiert. Im Sommer, wenn es die Nacht auch nicht auf 25 oder auf 20 Grad geht, muss ich natürlich auch kühlen. Das heißt, das ist dann nicht mehr erneuerbare Energie, das ist dann Energie, die aus dem aktuellen Strommix rauskommt. Da wird es in erster Linie darum gehen, die Hallen so gut wie möglich zu dämmen, aber das bin ich sicher, vor allem bei den letzten Umbauten, die gemacht worden sind, das liegt im ureigensten Interesse der Genossenschaften, so wenig wie möglich Geld da zu verlieren. Die Lagerzeit zu verkürzen, sie ist schwierig, weil eben, wie gesagt, gerade das späte Verkaufen einfach auch ein riesen Vorteil ist. Also wenn du als Vermarktung zu Zeitpunkten mit deinem Produkt auf den Markt gehen kannst, wo andere nicht auf dem Markt sind, das ist natürlich ein riesen Vorteil. Aber da beißt sich eben die Katze in Schwarz, weil das natürlich enorm mit hohen Energieaufwänden
vielleicht mit der positiven Note zu Ende. Also du hast gesagt, du siehst eigentlich in Südtirol, dass sich TechDeps tut, dass von allen Seiten eigentlich das Interesse da ist, dass ich was macht. Und ich glaube eben, also ein Bericht hilft dabei, weil auch wenn du gesagt hast, es soll nicht irgendwie jetzt ein politisches Instrument sein, so glaube ich, ist echt ein Instrument, was der Politik sehr hilft, da konkrete Maßnahmen in den nächsten Jahren vielleicht umzusetzen. Und ich glaube, da habt ihr eine gute Basis jetzt gelegt. Wenn du sagst, Südtirol würde es schaffen, da eine Vorreiterstellung einzunehmen, was wir uns, glaube ich, alle drei erwünschen, inwieweit hilft das wirklich im Globalen vielleicht? Weil ich denke, du hast
umgefangen. Du wolltest aber positiv an
Ort enden. Nein, aber effektiv hast du mit dem Pariser Abkommen natürlich angefangen und es gibt auch noch eben die ganzen SDGs und so weiter. Es gibt ja sozusagen die Indikatoren, die wir erreichen müssen. Die Frage ist natürlich, ob wir sie erreichen. Aber eben, wenn es jetzt ein Land wie Südtirol schafft, dann ist es für uns natürlich toll, aber ist eben genug.
Also ich hoffe schon, dass unser Bericht irgendwann zu einem politischen Instrument wird. Also das ist eigentlich schon sein Hauptzweck. Wir haben es jetzt nicht als politisches Instrument ausgelegt. Das heißt, da sind jetzt keine Richtlinien und Maßnahmen drin, die sofort umsetzbar sein. Aber wir hoffen schon ganz stark, dass das im neuen Klimaplan die Berechnungen und die Zahlen in irgendeiner Form berücksichtigen. Ich finde schon schwer die Arbeit umsonst. Also das hoffen wir schon ganz stark. Also die Frage, die du gestellt hast, was kann Südtirol da im globalen Kontext ausrichten, das ist so eine Standardfrage, die man leider viel zu oft hört, auch mit der persönlichen Rolle, was nutzt es, wenn ich brav bin und alle anderen nicht. Ich glaube, von dem müssen wir ganz schnell weg, von dem Denken, und zwar aus zwei Gründen. Erstens müssen wir, muss jeder bei sich selber anfangen. Also das ist so der klassische Verdrängungseffekt, der auf persönliche, auf andere Themen da ist. Wir müssen für unser Handeln Verantwortung übernehmen. Das heißt, du als Marc Röckler, ich als Georg Niedrich, müssen für uns schauen. Wir als Südtirol müssen auf uns schauen, wir als Italien müssen auf uns schauen, wir als Welt. Also das ist einmal das Erste. Was die anderen, muss uns in dem Moment einmal gleich sein. Zweitens, man darf nie die Rolle von einem Vorreiter unterschätzen. Also eine Vorbildwirkung darf nie unterschätzt werden. Man denkt gleich, was für eine Rolle eigentlich der Greta Thunberg zugekommen ist. Da ist auf einmal eine Ikone entstanden, die wo eine Bewegung ein Gesicht gekriegt hat. Wenn der Nachbar ein Elektroauto hat und man sieht, dass das gut funktioniert, dann fängt man sich selber an, damit auseinanderzusetzen.
Oder so wie du, ein Elektroscooter.
Oder ein Elektroscooter, genau. Also man darf das nicht unterschätzen. Und drittens, seien wir ein reiches ich würde jetzt mal sagen, technologisch gut entwickelte Region. Und wir sind auch viel von den Emissionen mitverantwortlich, die emittiert sind. Das heißt, wenn nicht wir vorausgehen in der Reduktion, wer soll es dann tun?
Vergessen, dass wir auch noch unsere zwei Gebiete zusammenbringen. Wir haben viel Autonomie, was andere Regionen natürlich nicht haben. Und deswegen aus großer Macht entsteht große Verantwortung. Nicht
jetzt hören wir sogar noch mit Spider-Man.
Ja, besser kann man den Schluss nicht machen, oder?
Was wir auch jetzt vielleicht im letzten Jahr ein bisschen gemerkt haben, eben gerade eben durch den trockenen Sommer, war ein bisschen die Diskussion, ja, wer verbraucht jetzt viel Energie, wer erzeugt viele Emissionen, war die Diskussion Tourismus, Landwirtschaft, eben die Touristen, die natürlich auch eben sehr viel verbrauchen, der Urlauber in Südtirol. Und man merkt so langsam, dass eben so ein bisschen ja, die Fronten sich verhärten und jeder ein bisschen gerne den anderen in Schwarzenpeter zuschiebt. Wie siehst du das?
Ja, das ist eine Entwicklung, die wir fast bei allen gesellschaftlichen Debatten sehen, dass einmal in erster Linie die anderen schuld sein. Bei den Treibhausgasemissionen umso mehr, da sind entweder andere Länder schuld, die No-Letzer sein, oder es sind andere Sektoren, die noch mehr, also die Debatte, die bringt uns einfach überhaupt keinen Millimeter weiter. Jeder Sektor, jeder Konsument, jede Konsumentin, jede Region muss auf sich schauen. Und dann werden wir das lösen. Wenn wir allen warten, bis der andere den ersten Schritt macht, dann werden wir keinen Millimeter weiterkommen.
Ja, Georg, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das ausführliche Gespräch zu einem sehr komplexen Thema, was uns aber auch schnellst ins Handeln umgekommen müssen. Ich glaube, haben wir jetzt gehört und verstanden, auch bei den Sustainability-Days, jetzt durch eure Studie, durch den Klimaplan, und dann machen wir Leute hin, nicht? Wenn wir Leute Gas geben.
Danke vielmals, Georg, fürs Kommen. Wir werden natürlich den Bericht und alle anderen relevanten Dokumente verlinken in den Shownotes und hoffen wir, dass viele es lesen. Und ja, danke für deine Arbeit. Und natürlich auch die Kolleginnen, die am Bericht beteiligt waren.
Bitte, Georg.
Ja, danke, ich werde Ihnen Dank weiterleiten.